Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute nehme ich dich mit auf die Reise in die Berge und eine zutiefst persönliche Transformation. Zu Gast ist Brigitta Villaronga, einst Führungskraft in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, heute Visionärin einer Flow Farm auf einem abgelegenen Bergbauernhof in Südtirol. Brigitta hat sich mehrfach im Leben neu erfunden, doch der tiefgreifendste Wandel kam mitten im Sabbatjahr und mitten im Lockdown. Eine Begegnung mit einem Ort, einer Landschaft und letztlich mit sich selbst. Wir sprechen über den Mut auszusteigen, über das Heilen alter Wunden und darüber, wie Körper, Kopf und Seele zusammenfinden können, wenn wir wirklich erfüllt leben und arbeiten wollen. Lass dich inspirieren von dieser Geschichte, die mitten ins Herz geht. Brigitta, so schön, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ich möchte mit der Frage mit dir starten, was für dich berufliche Erfüllung bedeutet.
Guten Morgen. Ja, danke, Janike. Ich freue mich voll, da zu sein. Was bedeutet es für mich? Habe ich mir natürlich ein bisschen überlegt vorher. Und das bedeutet für mich ein entschiedenes sowohl als auch. Also ich möchte mit Menschen am liebsten an tollen Orten, also in der Natur, aber auch an so einem spektakulären Ort wie hier, wo ich gerade sitze, in einer ehemaligen Militärkaserne, die heute ein Social Innovation Hub ist, arbeiten und mich wirksam fühlen. Also ich möchte mit allem, was ich bin und was ich kann, wirksam sein, um andere in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Das bedeutet für mich Erfüllung.
Woran merkst du, dass du wirksam bist?
Wenn Menschen wachsen, inklusive mir. Also wenn ich das Gefühl habe, ich lerne, ich komme weiter, ich mache was, was ich noch nie gemacht habe. Wie hat Pippi Langstrumpf gesagt, wenn ich was mache, was ich noch nie gemacht habe, dann wird es auf jeden Fall gut, weil ich weiß ja noch nicht, wie es geht. Also ich habe keine Ahnung. Ne? Es ist sozusagen ganz neu. Also es hat damit zu tun, dass ich wachse.
Du hast dich in deinem Leben immer wieder neu erfunden. Was hat dich dazu bewegt, dich nie mit dem Status quo zufrieden zu geben?
Das ist ja mal eine gute Frage, tatsächlich, ja. Also ich glaube sozusagen, die gestreamlinete Antwort wäre jetzt Neugierde. Mein Vater, der auch, glaube ich, immer jemand war, der für Gerechtigkeit sich eingesetzt hat und naja, müssen uns nur ein bisschen umschauen in der Welt, dann ist klar, der Status quo ist nicht weit weg von ideal, sowohl für den Einzelnen, die Einzelne, als auch die Gesellschaft. Und die Antwort, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren erst richtig herausgefunden habe, ist wahrscheinlich auch zusätzlich, dass ich eben diesen Vater mit 18 sehr abrupt verloren habe. In den Bergen ist er verstorben. Und dann habe ich wohl versucht, mein Schicksal so in die Hand zu nehmen, dass mir sowas nicht nochmal passiert, dass ich nicht so böse überrascht werde. Und deswegen bin ich immer unterwegs gewesen, bin ich immer in eine Bewegung gewesen, immer auf der Suche, ja, vielleicht auch nach einem Seelenfrieden, der eben damals so ein bisschen durcheinander gekommen ist mit 18. Und das bringt dich dann dazu, immer weiter zu gehen und dich irgendwie immer weiter zu bewegen und zu entwickeln, ja.
Welche Stationen gab es auf deinem Berufsweg bis hierhin?
Also eine am Anfang, ich wollte immer nachhaltige Entwicklung unterstützen, betreiben, die Welt retten. Ich hatte also meine erste Visitenkarte, als ich an der Uni den ersten Tag war, da haben wir uns zusammen Visitenkarten gemacht und bei mir stand drauf, ich werde Diplom-Bundeskanzlerin, dann ist mir Angela Merkel zuvor gekommen. Also habe ich das gedroppt. Da, ja, also ich war dann direkt nach der Uni weiter an der Uni, weil es gerade irgendwie, tja, keine besseren Optionen gab, also wissenschaftliche Mitarbeiter. Dann habe ich relativ schnell kapiert, also für die Wissenschaft und für das Akademische bin ich nicht gemacht. Ich bin eine Macherin. Ich kann da jetzt auch ein bisschen weiter versuchen, meinen PhD, meinen Doktor zu machen, aber das ist irgendwie nicht meins. Und dann habe ich irgendwann Glück gehabt, tatsächlich dahin zu kommen, wo ich hin wollte, in die Entwicklungszusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit. Bin dann direkt als erste Station in Peru gewesen und nach einem halben Jahr durfte ich Führungskraft werden, durfte ein Büro leiten mit regionaler Zuständigkeit, die ich dann gnadenlos ausgeweitet habe, als ich gemerkt habe, dass keiner so richtig merkt, was ich da mache, habe ich das ausgeweitet auf den ganzen Kontinent. Von Mexiko bis Montevideo durfte ich Dinge tun, Netzwerke aufbauen, es war faszinierend. Dann habe ich gemerkt, ich muss doch mal zurück nach Deutschland, auch wegen meiner Tochter und meine Mutter noch ein bisschen zu begleiten auf ihren in ihren letzten Jahren. Und dann bin ich in Bayern gelandet, im schönsten Bundesland der Welt. Da habe ich die ländliche Entwicklung begleiten dürfen, ohne einen Funken Idee zu haben von Landwirtschaft. Es war auch faszinierend. Da ist aber so der Gedanke gereift, eigentlich müsste ich wirklich auch mal mit dem Thema, wo kommen eigentlich unsere Lebensmittel her und wie wächst die Natur, also mich damit wirklich auseinandersetzen, Praktikum auf der Alm oder so. Dann ist das wieder in Vergessenheit geraten und ich durfte wunderbarerweise das Thema Leadership hier ja nehmen im Unternehmen. Ich durfte den Bereich Führungskräftequalifizierung dann weiter ausbauen und da tolle Dinge tun, weil, also ich glaube, ohne tolle Dinge geht es bei mir auch nicht. Und das war, glaube ich, eine ganz wichtige Station zu verstehen. Nicht nur, dass der Fisch immer vom Kopf stinkt, sondern dass wir Menschen, vor allen Dingen die, die in so intellektuellen Blasen unterwegs sind wie wir, viel zu sehr im Kopf sind und zu wenig im Körper. Und deswegen habe ich damals Bogenschießen zum Beispiel in die Führungsprogramme des Unternehmens einbauen dürfen. Das war ich sehr dankbar, dass ich das durfte. Und dann kam ein Cut. Und der war krass, weil da habe ich einen Sabbat machen können und das fing genau mit dem Lockdown an 2020. Da ging nicht mehr so viel, war ganz viel virtuell, ich war relativ fix, auch am Ende meiner Kräfte. Und dann hat mich das Universum auf einen Bergbauernhof geführt in Südtirol und ich wusste an dem Tag, wo ich meinen Fuß da auf diesen Berg setzen durfte, dass ich habe mich da zu Hause gefühlt. Ich habe mich sowas von angekommen gefühlt, also nach all diesen Stationen Lateinamerika, Bayern, Berlin, Bonn. Ja, und da habe ich gedacht, nee, das ist es jetzt. Du hast es gefunden. Dann bin ich ja leider runtergeflogen. Genau, da wir waren verliebt und ich bin dann 2 Jahre geblieben statt 10 Tage Freiwilligendienst. Dann war das zu Ende und ich wusste nach wie vor, oder besser gesagt, ich spürte mit meinem ganzen Körper, dass ich auf dem Bergbauernhof gehöre und dass ich einen bewirtschaften möchte. Und deswegen jetzt meine vorläufig mal hoffentlich letzte Station, die Flow Farm, die ich gerade aufbaue, auf dem Meierhof im Oberfinchgau Südtirol auf 1400 Metern.
Was ist eine Flow Farm?
Was hast du für Fantasien, wenn du es hörst?
Blumen kommen in den Kopf. Blumen, ich weiß ja schon ein bisschen, was dahinter steckt, aber viele, die zuhören, noch nicht. Von daher würde ich gerne eigentlich dir das überlassen, deine Vision, deine Idee zu erzählen.
Ja, wie der Name ja schon suggeriert, ne? Mir ist das jetzt übrigens aufgefallen. Ich weiß nicht, in den letzten Wochen bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass das Wort Flow seit ungefähr 15 Jahren echt eine wichtige Rolle in meinem Leben hat. Nicht nur wegen der Zeitschrift, die es da gibt, sondern auch wegen des Buchs von diesem unaussprechlichen Thich Mihaly, der sagt, der Mensch ist dann erfüllt, wenn er im Flow ist. Und das ist jetzt ein krasser Bruch, aber das kann einem sogar, wie wir seit Viktor Frankl wissen, im Konzentrationslager gelingen, dass man im Flow ist, dann, wenn man sich mit dem im Kopf und im ganzen System beschäftigt, was einen erfüllt, dann kann man versuchen, in diesen Flow überall zu kommen, selbst wenn es katastrophale Verhältnisse sind, die existenziell bedrohlich sind. Und ich möchte, dass Menschen auf der Flow Farm, die einen unfassbaren Blick hat in die Berge, ein Kraftort, umgeben von anderen 3 Höfen. Also auf diesem Bergbauernhof kommen Menschen in ihren Lebensfluss. Und zwar, indem sie einfach sind. Sie müssen nichts tun. Wir sind ja viel zu sehr human doings als human beings. Also da kann man einfach sein. Man kann aber auch tun, indem man dann mit in den Stall kommt, Zäune baut, im Sommer das Heu einbringt in die Scheune. Und man kann mit anderen like-minded, wie man so schön sagt, mit anderen Menschen oder die auch like-hearted sind, also die ähnliche Dinge bewegen, nämlich vor allen Dingen auch ihr eigenes Sein und die Frage, wie kann ich alte Schmerzen, die wir alle haben, wie kann ich die integrieren, wie kann ich mit denen so umgehen, dass sie mir nicht mehr im Weg stehen in meinem Leben und auch über Coaching, also ich biete traumasensibles Coaching an. Damit durfte ich mich in den letzten 2 Jahren auseinandersetzen, weil ich eben selber in die Lebenskrise gestürzt bin nach der Trennung von meinem Partner und gemerkt habe, das war nur der Auslöser und es gilt irgendwann mal zur Lebensmitte. Ich gehe davon aus, ich werde 100, ich bin jetzt gerade 54 geworden, dass man dann irgendwann zurückschauen sollte und das, was einen vielleicht auch belastet, bewusst oder unbewusst zu verarbeiten. Irgendwann holt es uns auf jeden Fall ein Und wenn man es bewusst tun kann, um dann in diesen Flow, in diesen Lebensfluss zu kommen, dann ist das, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, jetzt auch gerade mit Blick auf unseren Wahlsonntag, den wir hinter uns haben in Deutschland, Blick auf die weltpolitische Situation. Ich bin Politikwissenschaftlerin von Haus aus und habe halt irgendwann verstanden, ich kann das ganz große Rad natürlich versuchen zu drehen. Am Ende kann ich nur auf meiner individuellen Ebene wirksam sein und mit dem Radius, den ich habe, und hoffentlich ist er möglichst groß, wirklich Gutes in die Welt bringen, indem ich selber im Frieden bin. Wenn ich im Frieden bin, dann wirkt das ansteckend und dann kann das Kreise ziehen. Und das passiert dann auf der Flow Farm ab jetzt.
Eine sehr, sehr spannende Ausrichtung und Geschichte. Ich würde gerne noch mal mit dir ein bisschen früher einsteigen, und zwar zu deinem Sabbatjahr. Wie kam es dazu, dass du da raus wolltest oder eine Auszeit wolltest? Also was waren deine Gedanken? Wieso hast du dir eine Auszeit genommen?
Ja, also es gibt ja kein richtiges Leben im Falschen, glaube ich, heißt das Zitat. Ich bin eigentlich an der Stelle gewesen, an die ich kommen wollte, als ich mein Studium beendet hatte. Ich war genau da, wo Mann oder Frau sein sollte, um das zu tun, was ich tun wollte, nämlich international wirksam sein. Ich hatte die Führungskräfteentwicklung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also die international über 100 Büros hat, dafür war ich verantwortlich. Also das war toll. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kannst du wirksam werden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass da so viel die echte Wirksamkeit, na, vielleicht nicht verhindert, aber beeinträchtigt. Das sind oft überflüssige, langwierige Prozesse. Das ist auch ein Gebäude, wo ich mich gefühlt habe wie in einer Legebatterie. Das sind oft Menschen, die aus Angst keine Entscheidungen treffen und dann eben wieder die Prozesse verlängern. Also es waren ganz viele Faktoren, die in der Organisation mich haben die Frage stellen lassen, geht das nicht irgendwie auch besser? Dann wollte ich eigentlich gerade ins Sabbat gehen, dann wurden wir reorganisiert und ich kriegte quasi dann wirklich die, nach dem Thema Leadership Development weltweit, kriegte ich die Führungskräfteentwicklung auf den Teller gelegt, nach dem Motto, Brigitta, willst du das machen? Dann musst du noch ein bisschen bleiben. Und dann habe ich gesagt, klar will ich das machen. Logisch, weil da kann ich ja jetzt was bewirken. Wie gesagt, dann hatte ich die Hoffnung, dass auch die, ja, diese Embodiment-Faktoren, also dieses, der Mensch muss aus dem Kopf in den Körper kommen, und dadurch, das haben wir immer dieses Bogenschießen eben auch gemacht, um die Führungskräfte wirksamer werden zu lassen. Das ist dann gekommen.
Vielleicht kannst du nochmal erzählen, warum das aus deiner Sicht so wichtig ist, in den Körper zu kommen, ne? Du hast gesagt, wir sind viel im Kopf unterwegs, in der intellektuellen Blase, wo du auch gerade dich bewegt hast. Warum fehlt dir der Körper? Was ist daran wichtig, den Körper mitzunehmen?
Ja, ist ja faszinierend, ne? Wir bestehen ja in erster Linie aus Körper, ne? Aber wir tun so, als sei vor allen Dingen der Kopf irgendwie unser Kontrollzentrum. Also meistens beschäftigen wir uns viel zu wenig mit dem Körper. Und im Körper sind alle Erinnerungen gespeichert. Alles, was ich erlebt habe und was mich gegebenenfalls mal überfordert hat im Leben, nicht nur jetzt in frühester Kindheit und Jugend, aber vor allen Dingen dann ist es besonders wirksam. Das führt dazu, dass ich die bin, die ich heute bin. Also meine neuronalen Netzwerke im Gehirn sind meine Glaubenssysteme. Und diese neuronalen Netzwerke, die sind sozusagen im gesamten Körper verschaltet. Das heißt, wenn ich versuche, Entscheidungen zu treffen, die nur gehirnbasiert sind und ich nicht mich bemühe, mit dem ganzen Körper das zu unterstützen, sprich, wenn ich den ganzen Tag in einem Büro sitze und mich nicht bewege, nicht hinausgehe, nicht meinen Horizont erweitere, ne, nicht versuche, mehr Ressourcen in den Entscheidungsfindungsprozess hineinzubekommen, dann wird das immer alles sehr klein sein, sehr angstbasiert, also quasi basierend auf dem, was mich als Mensch individuell sogar nicht nur geprägt hat, sondern vielleicht auch behindert im Sinne von Möglichkeiten, die ich nicht nutze, weil mir gar nicht klar ist, was ich da alles mit mir rumschleppe. Und das Embodiment auf Neudeutsch, also das Mitnehmen des gesamten Systems, des gesamten Körpers, schafft neue Möglichkeiten.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere?
Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike.
Super guter Punkt, weil das erlebe ich auch im Coaching ganz häufig, dass so die emotionale Ebene schon eher, aber der Körper noch weniger einfach zugänglich ist. Ja, wenn ich frage, was fühlst du in deinem Körper? Und ich finde das ganz wichtig, diese verschiedenen Ebenen mit einzubeziehen. Dann kommt häufig, weiß ich auch nicht so genau, wie merke ich das? Woran merke ich das? Und erst wenn man dann wirklich durchgeht und das übt und immer wieder auch anspricht und ermuntert, da mal hinzufühlen, kommt das so mit rein, ne? Und ich finde, dass dann so viel sichtbar wird, fühlbar wird, dass wir einen ganz guten Radar eigentlich schon in uns tragen für gute, stimmige Entscheidungen, für Überlastungen, wenn sie dann da sind, der viel früher anschlägt, als rational bei uns ankommt.
Ja, der Körper sagt immer die Wahrheit, also ne, deine eigene Wahrheit, und die ist natürlich basiert auf Wahrnehmung. Und ich habe tatsächlich in diesen 2 Jahren jetzt auch Ausbildung, also Krise und dann Ausbildung als traumasensibler Coach festgestellt, ich liebe meinen Körper, wir mögen uns, wir machen wahnsinnige Bergtouren, ne? Ich hole viel aus dem raus. Jetzt ganz ehrlich, ich spüre ihn. Nur dann, wenn es wirklich quietscht. Also wenn ich 1400 Höhenmeter hinter mir habe, dann merke ich am nächsten Tag, boah, die Beine sind müde. Aber vorher merke ich ganz viel nicht. Also die Empfindungen, und das ist tatsächlich eine Erkenntnis und das finde ich dramatisch. Also die allermeisten Menschen haben völlig unterentwickelte Körperempfindungen. Das hat eben oft Ursachen in der Kindheit, in der Jugend. Das ist, wie du sagst, wenn ich jemanden im Coaching frage, wo zu dem, was du gerade gesagt hast, wo ist dazu eine Körperempfindung? Dann wirst du mit großen Augen angeschaut, wie jetzt? Ja, weil wir sind im Kopf. Und ohne den Körper mitzunehmen auf unserer Lebensreise, bewusst mitzunehmen und das zu üben, tatsächlich, also ich muss das richtig üben. Ich kann dir dann nicht sagen, wo ich das empfinde. Und es ist eben zuerst die Körperempfindung. Daraus erwächst das Gefühl. Es sind wirklich 2 unterschiedliche Ebenen. Und dann der Gedanke und das Umsetzen, ne? Also dass sich damit zu beschäftigen, mit den unterschiedlichen auch Gehirnarealen, also wirklich ganz naturwissenschaftlich sozusagen zu sagen, ja, der ganze Gefühlsklimbim, ne, und dieses ganze Körperempfinden, dieses ganze esoterische Gedöns, das kannst du aber in Gehirnarealen abbilden, dann wird's vielleicht ein bisschen seriöser für so manche Führungskraft und für so manchen Menschen. Das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Wir sind halt ein ganzer Körper und der sagt uns die ganze Zeit die Wahrheit. Wir haben nur völlig verlernt, auf ihn zu hören. Wir sprechen diese Sprache nicht und wir sprechen sie bestimmt seit Beginn des kartesianischen Weltbildes nicht mehr und wir sind da immer noch mittendrin.
Und du hattest dann eben die Möglichkeit, bei der GIZ die Führungskräfteentwicklung zu leiten? Hattest da die Idee, den Körper mit reinzunehmen? Was ist dann passiert, sodass es zur Auszeit kam?
Ja, irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt reicht. Also ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich das, was ich machen konnte, versucht. Ich habe auch durfte einen wunderbaren Unternehmenskulturprozess mit mir ausdenken und initiieren, Kooperation und Führung. Und als ich das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt versucht, nicht nur auf der Ebene von einzelnen Interventionen, von einzelnen Programmen, sondern auch auf der, das ist die entscheidende, glaube ich, Ebene, Unternehmenskultur, auf der Ebene wirksam zu werden, nicht gemerkt, es gibt einfach einen bestimmten Punkt, da geht's dann auch nicht mehr weiter. Also da müsste ganz was anderes passieren. Also dann ist vieles von dem, was dort passiert, sehr kohärent. Und das, da ist dann meine Wirksamkeit irgendwann auch begrenzt. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist Zeit für was Neues. Und ich wusste nur in meinem Sabbat, ich wusste, dass ich was lernen möchte. Also ich wusste nicht so genau, was da passieren soll. Ich wusste, Reisen habe ich schon, bin ich schon genug in meinem Leben gewesen. Deswegen war das nicht schlimm, dass die Pandemie, dass der Lockdown wirklich genau an meinem Sabbat begann und ich sogar noch im Zug saß und dann angerufen wurde, nee, der Bildungsurlaub findet jetzt doch nicht statt, ich durfte wieder nach Hause fahren und saß dann eben wie alle anderen auch ziemlich lange eingesperrt da. Hab dann aber genau das eigentlich umsetzen können, nämlich ganz viel lernen. Und als ich dann auf diesem, wie gesagt, auf diesem Bergbau noch gelandet bin, da war meine Lernkurve natürlich unfassbar steil, ne? Also von auf dem Traktor sitzen, Zäune bauen, Kühe melken, mich auch in so ein ganz anderes, teilweise noch, wie ich finde, archetypisches Weltbild hineinzufinden, das ist ganz anders. Und weil, jetzt zurück zu deiner Anfangsfrage, erfüllt Arbeiten und Leben, ne? Also ich trenne auch nicht zwischen Arbeiten und Leben, also die Work-Life-Balance, die kann mir weitestgehend gestohlen bleiben, weil ich tatsächlich einfach, ich lebe und bin berufen, das, was ich gerade tue, zu tun. Und das ist sozusagen eine Lebensbalance und nicht eine Work-Life-Balance. Und da gehört dann wirklich auch dazu, mit einer großen Unterschiedlichkeit von Menschen sein zu dürfen. Also ich möchte nicht nur mit meinen ganz lieben Kollegen, die alle gut ausgebildet sind, in Prozessen stecken und abends wieder mit Menschen, die auch irgendwie unheimlich gut denken können. Ich möchte mit Menschen unterschiedlichster sozialer Herkunft im Austausch sein, weil mich das sehr bereichert, weil ich dann auch verstehe, warum die Gesellschaft gerade sich dahin entwickelt, wo sie sich hin entwickelt, warum Menschen das wählen, was sie wählen, wieso wir nach rechts rutschen und so weiter. Also das versteht Frau, wenn sie mit sehr viel unterschiedlichen Milieus auch in Kontakt ist.
Was hat dich auf den Bergbauernhof geführt?
Das Universum. Nein, tatsächlich sehr liebe Kollegin, die vorher die Führungskraft der Entwicklung geleitet hat, die war... Ich bin gerade über die Berge gestiefelt, dann hörte ich, sie ist im Krankenhaus in Südtirol. Dann bin ich dahin und habe dann, statt an die Côte d'Azur weiterzugehen in meinem Sabbat, bin ich in Südtirol geblieben bei ihr. Und sie hat gesagt, hey, du bist doch so eine Zupackende. Du solltest mal was ganz anderes machen. Und interessanterweise schloss sich dann wieder der Kreis zu der ländlichen Entwicklung, die ich mal leiten durfte, ohne eine Ahnung von Landwirtschaft zu haben. Und dann habe ich gesagt, melde ich mich da mal. Und dann habe ich da mich beworben, kriegte den Steckbrief, habe bei dem Hof angerufen. Und habe gesagt, du, ich kann in 4 Tagen da sein. Und bin ich mit meinem Rucksack von Berlin aus da an den Bahnhof gelandet. Und es war eine sehr skurrile Szene. Ich saß da in diesem kleinen Café, ist ja Italien, Südtirol, gibt also tollen Kaffee. Ich saß da an der Endstation des Zuges mit meinem Rucksack, 2 Handys, ein Laptop, so wie jetzt. Und das war wirklich, also so muss so ein skurriler Anblick gewesen sein. Menschen, die da einfach Kaffee trinken und Brigitte mit ihr 2 Handys und ihrem Laptop noch so voll in diesem Business. Und dann kam dieser Bergbauer, guckt mich von weitem an und sagt so, also ja, er wollte mich da jetzt abholen für meinen Freiwilligendienst. Und und ja, da war es um mich geschehen in jeglicher Hinsicht, weil, also ich habe mich in den Ort verliebt, ich habe mich in diese Art der Landschaft verliebt und ich habe verstanden, ich gehöre in die Berge. Also ich habe die immer gesucht. Mein Vater war Bergführer in Spanien, in den Pyrenäen, ist in den Bergen verstorben. Mich hat es immer wieder hingezogen und jetzt musste ich echt 50 werden, um zu verstehen, nee, für mich kann das nicht sein, dass ich einen Job habe und dann mache ich ab und zu mal Urlaub irgendwo in den Bergen. Ich kann mir doch aussuchen, wo ich lebe. Und dann habe ich es mir ausgesucht und habe ja die Gelegenheit jetzt sozusagen sehr stark remote zu arbeiten, um das auch wirklich ausleben zu können. Bin da sehr dankbar.
Was hat dein Arbeitgeber dazu gesagt?
Ja, wenn der jetzt zuhört, dann wird es natürlich jetzt interessant für mich. Also in der Pandemie haben natürlich sehr viele sehr remote gearbeitet. Mittlerweile haben wir eine Vorgabe, wie lang und oft wir remote arbeiten können. Und ich habe einfach, wie ich finde, einen wunderbaren Vorgesetzten, der sagt, ja, du musst das, was zu tun ist an Projektarbeit, eben leisten. Und ich reise dann relativ häufig dahin, wo es mich braucht. Jetzt war ich 2-mal Dezember, Januar auch in Tansania, um dort Workshops zu moderieren. Und ansonsten eben Eschborn, Bonn, Berlin. Und dann bin ich da und versuche, diese unterschiedlichen Welten unter einen Hut zu bekommen. Das wird aber jetzt auch darauf hinauslaufen, dass ich spätestens im nächsten Jahr mich ganz meinem Bergbauernhof widme und dann da eher das betreute Melken für Manager im Stall organisiere, anstatt in irgendwelchen Workshop- oder Meetingräumen in Frankfurt oder Berlin.
Was hat deine Tochter dazu gesagt?
Also meine Tochter, pass auf, als sie mich damals in der ersten Zeit hier auf dem Bergbauernhof besucht hat, habe ich sie gefragt, was war denn dein Highlight, Luna? Und dann sagt die allen Ernstes, sorry for my French, dass Kühe im Laufen scheißen können. Das hat sie am meisten beeindruckt. Es hat sie halt wortwörtlich so gesagt, deswegen muss ich das jetzt auch so im O-Ton wiedergeben. Und als sie jetzt das nächste Mal da war, hat sie jetzt schon verstanden, also erst hat sie das nicht verstanden, warum ich so leben möchte. Und sie verstand auch nicht, wieso ich dafür jetzt eigentlich unser Loft in Berlin verkaufen möchte. Und mittlerweile hat sie aber, glaube ich, gefühlt und vielleicht sogar gespürt im Körper, als sie auf dem Hof war, warum das so wichtig für mich ist und dass das eigentlich meine Erfüllung ist. Und was ich völlig vergessen habe zu erwähnen, denn ich habe es am Anfang, glaube ich, gesagt, ist, ich sitze hier an einem Ort, der einfach auch in Berlin sein könnte. Also die Basis, so heißt der Ort, ehemalige Militärkaserne, so sozialer Innovationshub. Hier darf ich das Team begleiten, die Geschäftsführung coachen und überhaupt mich einbringen. Also erfüllt arbeiten, mitarbeiten, hier von hier aus arbeiten für meinen Arbeitgeber in Deutschland. Die Mischung aus diesem Ort, wie gesagt, das könnte Berlin sein, mitten in einem der Täler, was am schlechtesten an die größten Knotenpunkte angebunden ist, und dann noch der Bergbauernhof, also mehr Bandbreite und Erfüllung kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Also hier gibt es einfach tolle Orte und tolle Menschen. Und ich möchte gerne mein Netzwerk und die Menschen, die mit mir verbunden sind, hierher ziehen, damit sie sehen, was hier für eine unfassbare Kraft im Tal und auf dem Berg zu spüren ist, die uns auflädt und uns in die Zukunft bringt.
Du hast ja eine große Vision und brauchst dafür auch ganz schön viel Geld. Wie gehst du damit um und wie stellst du dich diesen Herausforderungen?
Ja, hast ja den Finger in die Wunde gelegt. Also ja, ich bin dabei, bei mir erstmal aufzuräumen. Ich habe noch einiges sozusagen finanziell überhaupt zu regeln und Kredite zu organisieren und Gespräche zu führen. Die Intuition sagt mir aber, und dann sind wir wieder bei dem Körperempfinden, ne? Also mein Körper, meine Seele, also sprich die Gefühle und mein Kopf, die sagen mir interessanterweise alle zusammen, du weißt jetzt noch nicht, wie du das machst, aber das klappt. Also ich fühle mich quasi geführt von einer höheren Macht, die sagt, es braucht einen solchen Ort, der verbindet, der Vergangenheit und Zukunft zusammenbringt, der Tradition und Innovation zusammenbringt, der Stadt und Land zusammenbringt. Es braucht einfach diesen Ort. Und weil es diesen Ort braucht, wo Menschen sich so begegnen können, wie sie das schon tun, wenn ich sie einlade, dann wird sich dieser schnöde Mammon auch dazu finden. Also falls jetzt hier irgendjemand zuhört, der sagt, oh boah, toll, da würde ich gerne irgendwie so eine Crowdsourcing-Geschichte unterstützen. Very welcome. Aber ja, ich bin mir relativ sicher, dass das klappt. Mir legt sich der Boden, der Weg unter die Füße beim Laufen. Und so wird das jetzt mit den Finanzen auch sein, da bin ich ganz sicher.
Einen Ort hast du ja schon gefunden.
Ja, und das ist ja jetzt in aller Munde das Manifestieren. Ne? Ich habe natürlich sehr viel manifestiert und habe gesagt, also ich brauche diesen Ort. Das war völlig klar, dass ich nur für eine Weile im Tal sein kann. Also weil wenn du einmal, weiß nicht, wie dir das geht, wenn du einmal den Ort gefunden hast, an dem du dich zu Hause fühlst, an dem du das Gefühl hast, ja, da gehörst du hin, wenn du das so intensiv spürst. Und ich bin aus dem Rheingau bei Frankfurt und jetzt bin ich im Finchgau. Das sind eben eigentlich ländlich geprägte Gegenden. Aber ich musste aus einem kleinen Dorf unbedingt weg. Das war mir alles viel zu eng. Und ich musste erstmal über die ganze große Welt, um dann wieder eigentlich an einem kleinen Ort zu landen, der überschaubar ist. Ne? Und ich habe manifestiert, dass ich jetzt, nachdem ich von dem einen Ort weggehen musste leider, dass ich diesen Ort finde. Und am Anfang war ich sehr nervös und sehr fast panisch, dass ich nicht wusste, wohin. Und irgendwann habe ich verstanden, das Gras wächst halt nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Und das Universum wird das schon regeln. Und das hat auch meine wunderbare Körperpsychotherapeutin aus Bonn hat gesagt, ne, ich brauchte Zeit zum Heilen. Also Heilen von ganz vielen Dingen, die kleinere und größere Wunden hinterlassen haben, die offensichtlich alle wieder aufgegangen sind über 2 Jahren. Und jetzt habe ich dieses unfassbar schöne Gefühl, genug zu sein, mit mir im Frieden zu sein, auch keinen Partner zu brauchen, der jetzt irgendwie mit mir Händchen hält. Also wenn einer daherkommen sollte und der kann irgendwie Nägel anständig in die Wand und kann vielleicht auch noch ein paar andere Sachen auf dem Hof, dann herzlich gerne. Aber weißt du, diese Bedürftigkeit ist weg. Und deswegen, ja, wenn die weg ist, wenn da Frieden ist, wenn du zentriert bist, wenn du dich so fühlst, ja, dann hören die Schmerzen, dann hören die Probleme irgendwie auch auf. Dann fließt es. Also das ist das, was ich mit Flow meine. Ja.
Wenn du so zurückblickst auf deine Reise bis hierhin, worauf bist du am meisten stolz?
Ja, vielleicht. Also vielleicht gar nicht dieses große. Ich glaube, ich habe tatsächlich relativ viele Menschen erreichen dürfen, also mich mit ihnen verbinden dürfen in diesen 20 Jahren unterwegs sein für oder länger mittlerweile für dieses große Thema, eine zukunftsfähige Welt mitzugestalten. Und das spüre ich jeden Tag, wenn die sich melden von überall her irgendwo auf der Welt und schreiben. Ich glaube aber, also stolz im Sinne von froh und glücklich bin ich darüber, dass ich jetzt diesen Hintertritt, den ich da bekommen habe 2022, also nicht nur zur Seite geschoben habe und ein bisschen persönlich beleidigt war, sondern dass ich wirklich die Einladung gehört habe, zu heilen und zu sagen, ey, guck dir an, was da los ist, was da los gewesen ist, woher deine Lebensenergie, deine Unfassbare kommt, dass die was mit Trauma zu tun hat und dass es keinen Sinn hat, darüber hinwegzugehen, sondern das wirklich anzunehmen, durch diesen Schmerz zu gehen, durch diese sehr schweren Gefühle zu gehen, die auch immer noch nicht weg sind, die immer noch wiederkommen, die vielleicht auch immer dazugehören, sich dem zu stellen und dann hoffentlich auch andere damit zu inspirieren und zu sagen, schau genau hin, spür genau hin, dein Körper sagt dir schon die ganze Zeit, worauf du achten darfst, um dann wirklich achtsamer zu werden und weniger im Kampfmodus durch die Welt zu gehen. Ja.
Brigitta, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und alles Gute für dich, viel Erfolg mit deinem Hof. Also ich bin mir absolut sicher, dass es ein ganz, ganz wunderbarer Ort werden wird. Alles Gute dafür.
Danke, Janik. Ich habe mich total gefreut, da zu sein und ich finde deine Initiative, solche Geschichten zu sammeln, ganz großartig. Also alles Gute dir. Tschüss.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Brigittas Weg zeigt eindrucksvoll, wie viel Kraft darin liegt, sich neu zu orientieren, alte Sicherheiten loszulassen und berufliche Erfüllung ganz neu zu denken. Vom Schreibtisch zur Stallarbeit, vom internationalen Parkett zum Bergbauernhof. Das ist kein Bruch, sondern eine konsequente Weiterentwicklung, wenn du mich fragst. Vielleicht nimmst du aus diesem Gespräch den Impuls, mit deiner eigenen Intuition wieder mehr Raum zu geben und die Erinnerung daran, dass Veränderung nicht immer leicht ist, aber lohnend. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleib neugierig auf das, was möglich ist. Alles Liebe, dein Janike.